Wir wollen miteinander, nun ist es da, wollen miteinander noch ein Gebet sprechen vor der Predigt. Danke, Vater, für diese Zusage, die wir eben in dem Lied gehört haben. Du bist unser ganzer Halt, du bist unsere Kraft. Und wir sind auch in den vergangenen Monaten mit deiner Hilfe durch diese Schwierigkeiten in unserem Land gegangen. Und du hast auch uns geschützt und bewahrt, Herr, vor Schlimmerem. Ich glaube, das kann man wohl so sagen. Und wir sind heute deswegen eigentlich sehr fröhlich beieinander. Und es drängt uns, nach draußen zu gehen und diese Zeit auch abzuschließen. Wir bitten dich aber auch weiter da um Bewahrung, Herr. Dass es wirklich mit dem Virus auch jetzt ein Ende findet. Wir sehen, dass es in der Welt noch nicht so ist. Bitten dich darum, Herr, dass du auch den Politikern da Weisheit gibst und einfach die Menschen vor Schaden bewahrst. Danke nun, Herr, für die Gegenwart hier heute Morgen, für deine Gegenwart und für die Zeit, die wir mit dir verbringen dürfen. Amen. Liebe Brüder, da kann doch was nicht stimmen. Ich höre mich sehr komisch. Geht's euch auch so? Ja. Einfach weiterreden, sagt der Techniker. Mach ich. Ich möchte euch heute mit on the mountaintop nehmen. Wer hat diesen eingedeutschten Begriff schon mal gehört? Diesen Satz, I've been on the mountaintop. Natürlich fast alle von euch. Also vor allen Dingen, weil ihr ja seid ja die ältere Generation. Die wissen sowas. Das hat natürlich Martin Luther King gesagt, 1966. I've been on the mountaintop. Er hat das gesagt im Zusammenhang mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und dem Kampf vieler Schwarzer und für die Gleichberechtigung. Und er hat, wie es oft eben auch bei den afroamerikanischen Christen der Fall ist, ein alttestamentliches Bild vom Volk Gottes hier verwendet. Und dieses Bild stammt aus dem Text, den ich jetzt gleich für uns lesen werde. 5. Buch Mose, Kapitel 34. Es hat mit Mose zu tun und seiner Begegnung mit Gott auf dem Berg Nebo. Und das hat Martin Luther King als Vorbild genommen, als er gesagt hat, I've been on a mountaintop, das heißt, ich bin da oben gewesen und habe von dort oben den Blick erhalten von Gott her auf die Zukunft der schwarzen Amerikaner. Und was ich gesehen habe, und da kommt diese alte Idee vom gelobten Land natürlich ins Spiel, die auch die ehemaligen Sklaven in den USA aufgenommen haben, was ich gesehen habe, das ist das verheißene Land, ein gutes Land für die schwarze Bevölkerung. Und das ist der Hintergrund, den Martin Luther King damals hatte. Und heute in aktuellen Zeiten sehen wir die ganze Dramatik auch dieses Satzes und dieses Kampfes, der nun schon so viele hundert Jahre andauert und kein Ende findet. Es ist gerade ein neuer Höhepunkt in dieser Auseinandersetzung erreicht worden mit der Geschichte von George Floyd, der in Amerika durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, und nun brandet es alles wieder auf. Dieser Kampf ist also noch nicht zu Ende. Und das ist eine gute Vorlage für uns. Matthias hat es gerade eben schon gesagt, auch die Corona-Zeit ist vielleicht so eine Zeit gewesen, in der auch wir uns mal wieder auf diesen Mountaintop gestellt haben, an die Gipfelspitze und auf unser Leben herabgeblickt haben. Und was wir dort sehen, ist ein Bild von dem, wie es in der Zukunft sein könnte. Wie Gott sich das vielleicht auch für uns vorstellt, aber der Weg dahin, der kann steinig sein. Es werden sich nicht alle Hoffnungen erfüllen, sondern ja, dieser Blick, so wichtig er ist, der reißt auch manche Frage in uns auf. Und das passt gut, denke ich, auch für uns heute Morgen. Mose war immer wieder on the mountaintop. Er war immer wieder da oben bei Gott. Und deswegen können wir von ihm sehr viel lernen, was unsere Beziehung mit Gott betrifft. Wir brauchen solche Momente. Und nun lese ich uns diesen Text einmal vor. 5. Buch Mose, Kapitel 34, 1 bis 7. Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und jetzt eine kleine Einfügung. Ich lese uns aus Kapitel 32, die Begründung dazu, die wird nämlich dort mitgeliefert. Denn ihr, Aaron und Mose, habt euch an mir versündigt unter den Israeliten bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Sin, weil ihr mich nicht geheiligt habt inmitten der Israeliten. Und so heißt es weiter in Kapitel 34, so starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn, und er begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber Beth Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren, bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Und seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. So für das 5. Mose 34. Wir gehen zusammen in diese Geschichte. Da ist zunächst das große Panorama. Das heißt hier, Mose stieg aus dem Jordantal herauf auf den Berg Nebo und dort zeigte ihm der Herr nochmal das ganze verheißene Land. Das ist also der Blick von oben, den Mose auf sein Leben und auf die Geschichte des Volkes Israel bekommt. Solche Momente sind wichtig. Ich kann mich erinnern, also auch persönlich ganz wichtig, ich kann mich erinnern, als wir in Arosa waren vor vielen Jahren, da gab es eine Bank, auf der ich immer sehr gerne meine Andacht gemacht habe. Und diese Bank, die hat auch dieses Panorama vor sich gehabt, nämlich der Bergwelt. Und es war sehr schön, von da oben in der Schweiz mit so einem Panorama über das eigene Leben nachzudenken. Du sahst die Berge, du sahst die Täler und man konnte sich sehr gut vorstellen, wie das eigene Leben auf so einem Bild aussehen würde, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und das habe ich auch manchmal gemacht und habe Gott meine Sorgen gesagt. So Mountaintop-Momente. Für Mose war das ganz normal. Er ist in seinem Leben mehrmals aufgestiegen. Immer wieder hat Gott ihm das zugemutet. Das finde ich sehr interessant. Er ist ihm nicht immer im Tal begegnet, sondern er hat von ihm erwartet, dass er aufsteigt, hinauf auf den Berg kommt, in die Gegenwart Gottes. Und es gibt ja mal diese wunderbare Begegnung zwischen dem Zweien, wo Gott dann zu ihm sagt, hier bei mir ist ein Platz in meiner Gegenwart. Komm zu mir, Mose. Und dann haben die beiden großartige Dinge da oben erlebt. Wunderbare Geschichten. Für mich ist mir nochmal so ganz neu klar geworden, du musst dich dazu entscheiden, mit Gott auf dein Leben zu schauen. Gott ruft uns immer wieder hinauf auf den Berg. Das ist Arbeit. Für uns ist es manchmal so, dass wir denken, ich bin ja als Christ schon viele Jahrzehnte unterwegs und ich bin ja jeden Morgen in meiner Andacht beschäftigt. Ich lese die Impulse und wir erwarten eigentlich, dass Gott so schnell zu uns spricht. Kennt ihr das? Also Gott soll schnell sprechen. Zack, zack. Wir leben in einer Welt, in der ein hoher Rhythmus vorherrscht und das muten wir Gott auch zu. Ich habe jetzt eine Frage, Gott, dann antworte mir. Aber wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Gott von seinen Dienern erwartet hat, dass sie einen Weg auf sich nehmen. Gott ist eine wichtige Persönlichkeit. Der ist nicht nur irgend so jemand. Und Gott macht auch nicht schnell, sondern erwartet von uns, auch in neutestamentlichen Zeiten, zumindest habe ich das oft so erlebt, er erwartet von uns, dass wir einen Weg auf uns nehmen, der kann sogar kraftraubend sein. Mose musste hinaufsteigen, eine weite Strecke, um oben bei ihm anzukommen. Und dann da oben, nach all dieser körperlichen Anstrengung, da musste er manchmal auch warten, das wird uns auch erzählt. Und manchmal bekam er dann ein Stück von Gott zu sehen oder Gott hat mit ihm geredet und mit ihm gesprochen. Das dauerte manchmal, deswegen war Mose auch schon mal 40 Tage unterwegs, das war kein Problem. 40 Tage, das konnte das mal dauern, mit Gott, von Gott eine Antwort zu bekommen. Und so ist es hier auch. Und Mose ist nun oben in Gottes Gegenwart. Wir wissen nicht, ob er weiß, ob das seine letzte Bergbesteigung sein wird, aber es ist seine letzte Bergbesteigung. Und nun zeigt Gott ihm noch einmal die großen Linien seines Lebens, die großen Linien des Volkes Israel. Und das wird sicher ein bewegender Moment gewesen sein. Stellt euch das mal für euch einen Moment lang vor. Ihr wüsstet, der Berg, den ich jetzt in der kommenden Woche erklimmen muss, bei uns ist es meist keine Berge, vielleicht ist es ein Krankenhausbesuch, vielleicht ist es ein bestimmter Weg, den ihr vor euch habt, etwas vielleicht, worauf ihr euch sogar freut und ihr wüsstet, das ist das Letzte. Danach ist Schluss. Das macht was mit uns, oder? Ich weiß nicht, ob Mose das bis ins Letzte bewusst gewesen ist, aber ich glaube schon, dass er geahnt hat, Gott wird mich sehr bald abrufen. Und so ist das ein besonderer Moment. Er zeigt ihm nochmal die Highlights, die Höhen und die Tiefen seines Lebens. Eine ganz besondere Bergbesteigung. Und das, was er ihm hier zeigt, das macht deutlich, was das größte Thema im Leben von Mose gewesen ist. Mose bekommt vor allen Dingen eines gezeigt, nämlich die Zukunft des Volkes Israel. Und das war die Passion, die große Passion und Mission seines Lebens. Wenn man Mose gefragt hätte, wozu bist du auf der Welt, dann hätte Mose schnell antworten können. Und er hätte bestimmt auch solche Dinge gesagt wie Familie und Freunde und solche Dinge, die jeder Mensch von uns braucht. Aber das große Thema, was sein Leben bestimmt hat, war das Volk Gottes. Damals noch nicht der Tempel Gottes, noch die Stiftshütte, aber die Gemeinde Gottes und die Geschichte des Volkes Israel. Und das ist es, was Gott ihm nun auch zeigt. Er weist seinen Blick hinaus in die Ferne und zeigt ihm all die Länder, die die Kinder Israel einmal besitzen werden. Ein wunderbares Bild. Und er sagt ihm damit, mein Lieber, das, was du in deinem Leben getan hast und erreicht hast, das wird Auswirkungen haben. Das wird Auswirkungen haben. Deine Nachfahren, die werden einmal dieses Land erobern. Du hast das gut gemacht. Aber dann gleichzeitig kommt dieser Nackenschlag hinterher. Aber du wirst dieses Land selbst niemals sehen. Das ist hart. Das ist sehr hart. Ich glaube, dass es für uns Christen, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind und etwas reifer sind im Glauben, dann wissen wir, dass es solche Dinge auch bei uns gibt. Es gibt bestimmte, ja, ich möchte es sagen, Ziele im Leben, auch geistliche Ziele, die Gott uns nicht erreichen lässt. Vielleicht denken manche von euch jetzt an ihre eigenen Kinder, bei denen sie sich Sorgen machen, ob sie gute Vorbilder gewesen sind, ob sie diesen Weg im Glauben denn auch gehen werden, ob sie das Ziel erreichen werden. Und vielleicht werden manche von uns darüber sterben und wir werden das nicht mehr erfahren, wie es sein wird. Vielleicht denken wir an manches Zerwürfnis in der Vergangenheit, an manche Konflikte, die vielleicht da gewesen sind und auch unser Leben beeinträchtigt haben. Und wir spüren, dass das auch Auswirkungen in unserem Leben hatte. Das kann wehtun. Das kann Schmerzen verursachen. Und hier bei Mose war das sicherlich ganz genauso. Gott sagt ihm an diesem Tag, in dieser letzten Stunde, dass die letzte Erfüllung seines Lebens hier auf dieser Welt nicht mehr stattfinden wird. Und Gott sei Dank ist er in das verheißene Land da oben bei unserem Herrn eingegangen. Und das ist das wahre verheißene Land. Aber das große Ziel seines Lebens durfte er selber nicht mehr erleben. Und das ist vielleicht das Zweite hier in dieser Geschichte. Es ist auch eine Geschichte von tiefen Tälern und von unbetretenem Land. Denn jetzt kommt dieses große Aber. Und dieses Aber beginnt eigentlich gar nicht erst an der Stelle, wo Mose von Gott diesen Satz hört, sondern es beginnt schon etwas früher, zum Beispiel als sein Blick auf diese uneingenommene Festung Jericho fällt. Die wird hier ganz besonders genannt, explizit. Sein Blick fällt auf die Festung Jericho. Eine Stadt, ein Bollwerk, die niemals genommen wurde von Mose. Er hat es versucht mit dem Volk Israel. Aber jedes Mal kam, oder vor allen Dingen das eine Mal, kam der fehlende Glaube und fehlendes Vertrauen dazwischen und sie konnten diese wichtige Festung nicht einnehmen, die so etwas wie das Tor auch zum gelobten Land in damaliger Zeit war. Das Tor zur Kornkammer des Heiligen Landes, so heißt es in den Kommentaren. Und diese Festung konnten sie nicht nehmen und sie war dafür verantwortlich, beziehungsweise die Sünde in diesem Zusammenhang. Und das fehlende Vertrauen, dass Mose und das Volk Israel 40 Jahre im Kreis gelaufen sind, dass langwierige Konflikte da waren mit Blutvergießen und dass Gott am Ende sagt, eine ganze Generation darf das gelobte Land noch nicht betreten. Und jetzt begreift Mose, dass er selber auch dazugehört. Vielleicht war ihm das noch gar nicht bewusst, aber er selber gehörte auch dazu. Für mich ist das nochmal so ein Bild geworden, weil ich erlebe es im Leben von uns Menschen im Allgemeinen, auch bei jungen Leuten natürlich, ist das immer etwas, was man ihnen wieder versucht deutlich zu machen. Es gibt bestimmte Festungen in unserem Leben, auch Festungen des Feindes, die wir manchmal im Rückblick erkennen wir das, die wir leider nicht genommen haben und die dazu geführt haben oder dafür gesorgt haben, dass wir bestimmte Ziele in unserem Leben nicht erreichen konnten. Das hat Mose hier buchstäblich erlebt. Das können so viele unterschiedliche Dinge sein. Für manche ist es eine Sucht, die sie nicht überwinden. Für wieder andere sind es Schlüsselbeziehungen, die sie nicht sauber führen. Wo keine Versöhnung hineinkommt. Ich rede jetzt auch über Christen. Und diese Festung wird nie genommen. Und deswegen lässt Gott manchmal den Segen, der vielleicht eigentlich denkbar gewesen wäre, nicht auf unser Leben kommen. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Und eine Warnung auch für uns heute. Und da stoßen wir auf das eigentliche Problem der Sünde. Es geht nämlich gar nicht um den Verstoß an sich. Es gibt keine Sünde, die Gott erschüttern könnte, glaubt mir. Sein Sohn Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha für jede gestorben. Gott steckt jede Sünde in die Tasche. Wir brauchen keine zu große Angst vor der Sünde zu haben. Das Problem an der Sünde ist vielmehr die Folgeerscheinung für unser Leben. Wie oft sind es sexuelle Dinge, die am Ende ein Leben in Schieflage bringen? Wie oft ist es die Macht der Lüge oder auch Stolz, der dazu führt, dass wir am Ende wichtige Schritte in unserer Entwicklung als Christen nicht nehmen. Und dann merken wir, die Sünde trägt auch Früchte. Ich habe mir mal irgendwann bei dem Lesen dieser Geschichte für mich an den Rand geschrieben, Sünde bedroht deine Weiterentwicklung als Christ und die Wirklichkeitwerdung deines gelobten Landes. Das fand ich im Nachhinein selber ganz gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das da hingeschrieben habe. Aber das stimmt. Das Problem an der Sünde ist, dass die Sünde dazu führen kann, dass unser gelobtes Land nicht in der Weise Realität wird, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Das ist doch bitter, oder? Und ich blicke in mein Leben zurück und dann denke ich manchmal, es gibt viele Gründe, die Sünde wirklich zu hassen. Das ist was Gutes. Es kann so einen Moment in unserem Herzen geben, wo wir sagen, jawohl, ich sehe jetzt, was das alles kaputt gemacht hat und ich möchte jetzt noch mal ganz neu Gott sagen, es tut mir leid. Ich bringe dir das und ich möchte von nun an mein ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. Und das ist das Nächste in diesem kleinen Ausschnitt, den wir von diesem Mountaintop-Erlebnis von Mose erfahren im 5. Buch Mose Kapitel 34. Nun redet Gott noch einmal mit Mose über die wirklichen Basics seines Lebens. Es ist sozusagen der Blick in den Spiegel. Als wir mal in Österreich im Urlaub waren, meine Frau und mich, da gab es dort einen Bergsee, der hieß Spiegelsee. Das fand ich sehr schön, vermutlich deswegen, weil er so glatt war und so unbewegt, dass man tatsächlich sich wunderbar das Licht sich darin spiegelte. Vielleicht man sich sogar selber darin spiegeln konnte. Gott möchte immer, dass wir uns spiegeln in ihm. Und wenn wir das tun, dann fallen unsere Mountaintop-Erlebnisse ein bisschen anders aus. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an und er sieht viel tiefer. Seine Realität ist eine andere. Menschen, die vielleicht ein gar nicht so besonderes Leben geführt haben, stehen bei Gott ganz anders da, als vielleicht andere, die glauben, ich habe alles gehabt, aber die in Wahrheit das Ziel verfehlt haben. Und deswegen brauchen wir diese Momente in der Gegenwart Gottes, wo er mit uns spricht und wo er über unseren Charakter redet. Und das tut Gott hier auch mit Mose. Er hält ihm nochmal den Spiegel vor. Das macht Gott übrigens mit allen seinen Leuten. Das hat er auch bei David gemacht. Er hat es auch im Neuen Testament dann bei Petrus und bei anderen gemacht. Und wir wissen aus Jakobus 1,23, wie wir mit dem Spiegel umgehen sollen, den Gott uns vorhält. Da heißt es, man kann einem Menschen gleichen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, aber nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. So sind wir Menschen oft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht weggehen. Auch nicht, wenn Gott uns die Wahrheit sagt, denn seine Wahrheit macht frei und schafft Frieden. Wenn wir mit Gott in den Spiegel schauen, dann sehen wir unser Leben richtig. Und nun konfrontiert Gott Mose mit einer Szene in seiner Geschichte, da würden wir vielleicht gar nicht mit rechnen. Mir fielen viele Szenen im Leben von Mose ein, wo ich gedacht hätte, dass Gott da nochmal was sagen möchte. Zum Beispiel, als er den Ägypter erschlug oder als er sich furchtbar mit seinen Geschwistern zerstritt, mit Miriam und Aaron oder. Mir fallen viele Geschichten ein. Aber Gott möchte mit ihm über eine Geschichte sprechen, die schon lange her ist, aber die für ihn sehr wichtig war, also für Gott sehr wichtig war und die Folgen hatte. Es ging um eine dieser kleinen, unzähligen Auseinandersetzungen des Volkes Israel in der Wüste mit Gott. Sie hatten mal wieder kein Wasser. Und dann beauftragt Gott Mose, pass auf, ihr werdet gleich an den Felsen kommen und dann redest du mit diesem Felsen, dass er Wasser gibt. Und dann macht Mose Folgendes, er fängt an, mit den Israeliten zu schimpfen. Höret, ihr Ungehorsam, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Und da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Es ist so eine dieser kleinen Begebenheiten, die zeigen, warum das Wort Gottes für uns so wichtig ist. Mose hat im gewissen Sinne seinen Auftrag ausgeführt, das Volk Gottes bekam zu trinken. Das ist passiert, weil es um das Volk Gottes geht, um die Herde Gottes und die braucht Nahrung. Aber am Ende gibt es ein Nachgespräch zwischen Gott und Mose, was sehr wichtig ist. Du hast nicht gemacht, was ich dir gesagt habe, sondern du bist wütend geworden und du hast statt zu reden geschlagen. Und zwar zweimal auf den Felsen und du hast dich selber sozusagen damit in meinen Hoheitsbereich eingemischt. Wenn man Pastor ist, Matthias, und das sind nur und Goldschuss auch noch, also wir sind zu viert heute Morgen, wenn ich das richtig überblicke. Wir sind hier zuerst angesprochen, das ist eine ernste Botschaft, Gott nimmt sowas ernst. Wir sind nur seine Stellvertreter, seine Diener, wir sind nicht er, wir haben kein Recht, zornig zu sein, es ist auch nicht unsere Gemeinde, sondern das ist sein Hoheitsbereich und wir müssen diesen Hoheitsbereich achten. Und deswegen begründet Gott das später auch so. Er sagt, weil ihr mich nicht geheiligt habt, darum geht es. Es geht darum, dass wir in allem Gott heiligen, dass nichts größer ist als Gott selbst. Und das sagt er Mose hier zwischendurch, mein Lieber, ging es dir ganz und gar nicht nur um mich. Zwischendurch ging es dir um dich und um deine Macht und um deine Herrschaft. Und das hat Gott sehr ernst genommen. Das hatte Konsequenzen. Können wir sagen, ist das nicht unfair? Nun, das ist möglich. Das Volk war ja auch daran beteiligt, an dieser Szene, und war auch nicht unschuldig. Aber wer will das Wort Gottes in Frage stellen? Manchmal müssen wir als Leiter und auch als Christen so ein Urteil Gottes auch akzeptieren. Und das ist die Frage, die ich auch uns stelle. Welche Szene würde Gott dir am Ende deines Lebens nochmal vor Augen halten? Wo liegt das Grundproblem deines Lebens? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Da ist es wichtig, dass wir Buße tun. Du musst dann zu ihm kommen, weil wir haben einen entscheidenden Vorteil von Mose, zumindest die allermeisten von uns, ich glaube wir alle. Der Vorteil ist, wir dürfen vom Berg nochmal wieder runterkommen. Wir sind heute Morgen hier, wir denken vielleicht über unser Leben nach. Für Mose war das schon der Endpunkt seines Lebens. Und Gott sei Dank hat er Gott das alles gegeben. Aber trotzdem ist das der letzte Moment, in dem eigentlich das Urteil schon gesprochen wird. Wir dürfen nochmal wieder in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus wieder zurückkehren in unser Leben und wir dürfen Schiff machen. Das finde ich, das ist eine tolle Sache. Jetzt kommt das Letzte in dieser Geschichte. Also Mose durfte diesen Blick von oben nochmal tun und er bekam von Gott nochmal aufgezeigt als Zweites, was in seinem Leben schwierig war, warum Gott ihm nun nicht erlaubt, diesen letzten Weg ins Heilige Land zu gehen. Aber jetzt ganz zum Schluss, da umhüllt er ihn ein Stück weit mit Gnade und hilft ihm, sein Ziel zu erreichen. Das ist wunderbar, wie uns das hier beschrieben wird. Eigentlich ein schreckliches Ende. Das heißt ganz knapp, so starb Mose, der Knecht Gottes, da selbst im Lande Moab, also in der Fremde, nach dem Wort des Herrn. Aber dann erfahren wir, dass es Gott selbst gewesen ist, der seinen Freund Mose begraben hat. Dass es Gott selbst gewesen ist, der sich auf diesem letzten Weg um ihn kümmert und der ihn auch trägt in seinem Scheitern, auch in den Irrwegen. Wir dürfen ja eins bei dieser Geschichte nicht vergessen, es ist Gott gewesen, der ihn eingeladen hat. Es ist Gott gewesen, der ihn berufen hat, der ihn geführt hat ein Leben lang und der nun auch am Ende dafür sorgt, dass Mose ein gutes Ende finden kann. Das ist was Wunderbares, wenn wir ein gutes Ende finden können, getragen von Gott und getragen von seiner Gnade. Und das spürt man hier, das ist die Gnade des letzten Gipfeltreffens mit Gott. Ein letzter Weg, den Mose macht. Und dann ein letztes Bleiben in der Gegenwart Gottes. Und er musste danach nicht wieder zurückkehren, sondern er ist dort gestorben. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, auch für alle die, die vielleicht schon im letzten Drittel ihres Lebens sind und die sich über das ein oder andere Gedanken machen. Es gibt immer Sachen, auf die wir zurückblicken, die schwierig sind. Es gibt auch Sünde in unserem Leben. Es gibt auch Land, das wir nicht erobert haben. Es gibt auch die Wut darüber, dass uns Gott vielleicht das ein oder andere vorenthalten hat, wo wir nicht verstehen, warum. Aber es gibt etwas, was uns am Ende trösten kann und Kraft geben kann. Und das ist das Versprechen unseres Gottes, dass er für uns sorgen wird, dass er bei uns ist, dass er auch unser Ende begleiten möchte und dass er auch aus dem, was schief und krumm in unserem Leben war, etwas Gutes machen will. Und wir sehen die Gnade durchleuchten durch diese Verse. Er erlaubt Mose im Grunde genommen durch diese klare Ankündigung, dass er seine Nachfolge regeln konnte. Er erlaubt Mose, dass er auch Josua in die Arbeit, die nun folgt, noch einführen kann. Er durfte all das noch in Kraft tun. Was ist das für eine unglaubliche Geschichte? Also er durfte alt werden, ohne gebrechlich zu werden. Und er bekommt am Ende auch noch ein Begräbnis der besonderen Art. Was für eine Ehre. Und da sehen wir nun die Wahrheit über das Leben des Mose. Er war ein Freund Gottes. So sagt es das Alte Testament. Und Gott hat gern und viel Zeit mit Mose verbracht. Und er wird sich natürlich nun auch am Ende darum kümmern, dass er ein gutes Ende findet. Ein gutes Ende erkennt man nicht immer an der Größe der Beerdigung. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, da haben manche von uns das in ihren Familien erlebt, dass die Beerdigung manchmal nur mit 20 Leuten stattfinden konnte, nur im engsten Familienkreis. Aber entscheidend ist nicht, wie viele gekommen wären. Ich glaube, wenn Mose ein ganz normales staatliches Begräbnis gehabt hätte, dann wären Tausende in Israel dabei gewesen. Alle wären dabei gewesen. Aber das macht den Wert eines Lebens nicht größer. Und das ist hier in dieser Geschichte so wunderbar zu erkennen. Gott selbst ist derjenige, der bei der Beerdigung mit seinem Diener allein sein möchte. Und das ist großartig. Er wählt einen Ort aus, wo er ihn begräbt. Wir wissen gar nicht, wie wir uns das vorstellen müssen. War das eine Höhle oder hat er ihn tatsächlich begraben? Aber ein Stück weit leuchtet hier schon auch wieder das Neue Testament durch. Ein Toter ohne Grab. Das gab es eigentlich dann erst wieder so richtig im Neuen Testament mit dem Sohn Gottes. Gott geht ein gutes Ende mit seinem Diener. Und das Wunderbare ist, dass wir am Ende dann nochmal darauf gestoßen werden, was denn das Wichtigste ist, also das, worauf wir uns fokussieren sollen. Das Wichtigste ist, dass wir am Ende Dinge von Ewigkeitswert weitergeben an die nachfolgende Generation. Das ist das, was am Ende bleibt. Das, was wir im Namen Jesu gelebt und geliebt haben, das vergeht nicht, sondern das bleibt. Das wirkt weiter in die kommenden Generationen. Und die werden vielleicht das Land erobern in einer Weise, wie wir es selber noch nicht konnten. Und das ist immer die große Frage, was geben wir einmal weiter mit unserem Leben? Und das kann auch in unserem letzten Lebensabschnitt nochmal eine wichtige Frage sein. Denn es geht ja um mehr als um uns. Wir alle sind mit unserer Geschichte, so kann man es auch sagen, nicht die Hauptdarsteller, sondern wir können nur einen kleinen Beitrag leisten. Wir alle sind begrenzt. Mose steht da eigentlich weit über uns. Was hat dieser Mann alles geleistet? Aber wie schwer muss es für ihn gewesen sein? Er hatte auch gar keine Kraft. Er hatte noch so viel Kraft am Ende. Also ich kann mir vorstellen, Mose wollte vielleicht sogar gerne weitermachen. Und doch nimmt ihm Gott jetzt seine Arbeitswerkzeuge aus der Hand. Der Staffelstab muss weitergeleitet werden. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um Mose, sondern es geht um das Volk. Es geht um die Gemeinde. Um die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das ist das große Panorama, was am Ende für Mose nochmal aufgerissen wird. Am Ende wird jemand auch auf einem Berge sein größtes Mountaintop-Erlebnis haben. Und das wird Jesus sein. Aber das ist ein Galgen. Es ist ein Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Wird er sein Leben geben für die Schuld der Welt in größter Einsamkeit. Und Mose war eine Vorschattung von dem. Aber in diesem Sterben Jesu wirkt er nach bis in unsere heutige Zeit. Was für ein wunderbares Ende. Wie kann man diese Geschichte zum Schluss für sich auflösen? Ich glaube, es ist eine große Einladung, dass du wieder neu zum Gipfel zu ihm heraufsteigst. Für Mose war das sein letzter Berg. Wir haben noch ein bisschen. Lass uns die Zeit nutzen. Mit all den Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Steig nochmal wieder ganz neu herauf. Vielleicht sagst du, das habe ich ja mein Leben lang getan, aber in letzter Zeit spricht er nicht mit mir. Ich bin in vielen Dingen alleine mit meiner Lebensgeschichte und verstehe gar nicht, warum es so kommen muss. Dann sagt Gott auch zu dir, siehe, hier bei mir ist ein Raum. Jetzt komm in meine Gegenwart. Aber das geht nicht schnell, sondern komm herauf zu mir und dann will ich dir dein Land zeigen. Wir schauen uns die Höhen und die Tiefen an und ich zeige dir das verheißene Land. das große geistliche Ziel, an dem du mitwirken willst. Ich werde dir auch Sünde zeigen, Dinge, die falsch laufen. Aber ich zeige dir auch und spreche auch mit dir über die Gnade, die in allem wirkt. Und ich führe das weiter, was du nicht tun konntest. Am Ende ist alles Gnade. Und so wollen wir zurückkehren von diesem Berg in unser eigenes Leben. Ich will noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte und ich danke dir dafür, dass sie eigentlich für jede Generation geeignet ist. Herr, wenn wir schon etwas länger mit dir unterwegs sind, auch schon manches im Leben da war, was uns belastet, wir an Sünde erinnert werden oder an schwere Wege, auch an unverständliche Führungen, dann brauchen wir solche Momente mit dir ganz besonders. Und ich möchte dich einfach heute Morgen mal bitten, du weißt, wer das braucht. Herr, schenk du uns Klarheit über unser Leben. Herr, und wenn du uns eine Wahrheit sagst, wollen wir das akzeptieren. Aber wir bitten dich darum, dass du lose, manchmal scheinbar sinnlose Dinge in unserem Leben verbindest und zu einer guten Geschichte machst. Und wir wollen alles dafür tun, dass das noch geschieht. Herr, wo wir uns versöhnen müssen, da wollen wir das tun. Herr, da wo wir ja vielleicht einen falschen Schwerpunkt in unserem Leben gesetzt haben, zu viel Zeit verschwendet haben mit Dingen, da wollen wir jetzt alles tun, um es noch richtig zu investieren. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns zu einem guten Ende bringst. Herr, darum wollen wir dich bitten. Ich danke dir, Herr, für diese Geschichte und für das, was da drin steckt, Herr. Amen.